Der Predigtext heute Morgen steht im Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 23 bis 33. Römer, Kapitel 15, 23 bis 33. Da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in der Gemeinde in Rom: Inzwischen habe ich meine Aufgaben in diesen Gebieten erfüllt und hoffe, nach all diesen Jahren, in denen ich mich nach euch gesehnt habe, endlich zu euch zu kommen. Ich habe vor, nach Spanien zu reisen und auf den Weg dorthin in Rom Halt zu machen. Und wenn ich die Gemeinschaft mit euch eine Weile genossen habe, dann könnt ihr mich weiter auf die Reise schicken. Vorher gehe ich allerdings noch nach Jerusalem, um den Gläubigen dort zu helfen. Denn die Gläubigen in Griechenland haben beschlossen, mit einer Geldsammlung die Armen in der Gemeinde in Jerusalem zu unterstützen. Sie haben dies sehr gern getan, denn sie sind ihnen etwas schuldig. Die anderen Völker haben ja den geistlichen Segen der Botschaft von Jesus durch jene empfangen. Und so ist es nur angemessen, wenn sie jetzt der Gemeinde in Jerusalem finanziell helfen. Sobald ich dies ausgeführt und ihnen das Geld überreicht habe, werde ich auf meinem Weg nach Spanien bei euch vorbeikommen, um euch zu besuchen. Und ich bin sicher, dass ich mit dem ganzen Reichtum des Segens von Christus zu euch kommen werde. Liebe Schwestern und liebe Brüder, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, mich in meinem Kampf zu unterstützen, indem ihr für mich zu Gott betet. Ja, betet für mich aufgrund der Liebe zu mir, die der Heilige Geist euch schenkt. Und betet dafür, dass ich vor denjenigen in Judäa bewahrt bleibe, die sich weigern, Gott zu gehorchen. Betet auch dafür, dass die Gläubigen in Jerusalem das Geschenk, das ich ihnen überbringe, annehmen. Dann werde ich, wenn es Gottes Wille ist, voller Freude zu euch kommen können und wir werden uns gegenseitig ermutigen. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens mit euch allen ist. Amen. Das war jetzt noch nicht das Ende der Predigt. Das stand hier zum Schluss. Reisepläne des Apostels Paulus ist dieser Abschnitt hier überschrieben. Wenn wir etwas genauer hinschauen, dann geht es allerdings gar nicht nur einfach um die Reisepläne. Paulus schreibt von seinen Plänen vielmehr deshalb so ausführlich, weil er sich Unterstützung von der Gemeinde in Rom erhofft. Unterstützung ganz konkret durch das Gebet. Und dazu sollen die Christen in Rom informiert sein über das, was als nächstes bei dem Apostel anliegt. Als er diesen Brief nach Rom schreibt, steht er an einem Wendepunkt in seiner Missionsarbeit. Seine Aufgabe im Osten des Römischen Reiches ist erledigt, hauptsächlich in Kleinasien, in der heutigen Türkei und in Griechenland. Das sieht er als abgeschlossen an. Und dort sind durch seinen Dienst auch viele Gemeinden entstanden. Und im Geist geht sein Blick nun in den Westen dieses riesigen Reiches. Auch dort leben unzählige Menschen, die die Chance haben sollen, die Botschaft von Jesus Christus zu hören. Das nächste große Ziel des Apostels ist deshalb Spanien. Nicht um dort Urlaub zu machen, sondern um dort Menschen bekannt zu machen mit Jesus Christus. Und auf dem Weg dahin möchte er in Rom Zwischenstation machen. Von der dortigen Gemeinde wünscht er sich geistliche Zurüstung, Ermutigung, wahrscheinlich auch ganz praktische Unterstützung für diese geplante Arbeit. Er wünscht sie sich als eine aussendende und betende Gemeinde, die hinter ihm steht. Doch bevor Paulus diesen nächsten großen Schritt in Angriff nehmen kann, muss er zunächst noch eine Sache zum Abschluss bringen, und zwar für die Gemeinde in Jerusalem. Die Christen in den griechischen Gemeinden hatten eine Spendensammlung zusammengelegt, um die Gemeinde in Jerusalem, die wirtschaftlich in schwierigen Situationen war, zu unterstützen. Dieses Geld sollte der Apostel Paulus persönlich überbringen. Zunächst muss er also noch einmal nach Jerusalem, bevor er nach Rom kommen kann. Das ist die momentane Situation zu dem Zeitpunkt, wo Paulus diese Zeilen schreibt. Und er lässt uns an dieser Stelle in sein Herz schauen. Er empfindet nicht nur Freude, wenn er an die Reise nach Jerusalem denkt. Das war für ihn kein Kinderspiel, wer kriegt denn den letzten Stuhl in dem Spiel, sondern das war eine echte Herausforderung. Er weiß nämlich, dass er dort nicht nur Freunde treffen wird, Menschen, die sich über sein Kommen freuen. Er spricht von denen in Judäa, die sich weigern, Gott zu gehorchen. Und er meint damit Menschen, die die Botschaft von Jesus bekämpfen und damit natürlich auch ihn persönlich bekämpfen, weil er für diese Botschaft steht. Und obendrein gibt es auch in der christlichen Gemeinde in Jerusalem eine Gruppe von Leuten, die mit seinen Schwerpunkten der Missionsarbeit absolut nicht einverstanden waren. Da konnten und wollten sie innerlich nicht mit bei dem, was Paulus tat. Und mit ihrer Ablehnung von Paulus und seinem Dienst hielten sie auch durchaus nicht hinterm Berg. Da wurde auch aus den Reihen der Gemeinde scharf geschossen. Und damit ist die Frage, die Paulus hier umtreibt, wie begegnet man Menschen, von denen man weiß, dass sie einem reserviert gegenüberstehen? Paulus ist sich sichtlich unsicher, wie sein Dienst, die Überbringung der Spendensammlung von der Jerusalemer Gemeinde insgesamt aufgenommen wird. Es wird eine Menge Fingerspitzengefühl und Weisheit brauchen, damit sein Dienst dort aufbauend, ermutigend, segensreich wirkt. Man spürt das, wenn man zwischen den Zeilen hört, in diesem Abschnitt, dass Paulus nicht ganz wohl ist. Es sind gemischte Gefühle, die ihn bewegen. Er möchte gern, dass sein Besuch in Jerusalem Segensspuren hinterlässt. Er wünscht sich, dass dieser Dienst positiv aufgenommen wird, als Ermutigung von Gott her. Aber er weiß andererseits auch zu gut, dass es so ankommt, dass es so wirkt, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht selber produzieren. Wie geht man in so eine Situation hinein, deren Verlauf und deren Ausgang man nicht absehen kann? Wir stehen als Gemeinde vor einer neuen Runde unseres Glaubenskurses Vertikal, den wir dieses Jahr wieder anbieten, von April bis Juni. Wir sind ermutigt durch die Erfahrungen des letzten Jahres. Wir haben ja gerade im Interview einen kurzen Eindruck davon gewinnen können. Aber es gibt uns keine Garantie, dass das letztes Jahr so gelaufen ist, dass es auch dieses Jahr wieder gut läuft. Es ist nicht damit getan, dass wir uns vorbereiten und dass wir das als Gottes Auftrag für uns annehmen. Das bedeutet nicht, dass es automatisch dieses Jahr wieder ein Selbstgänger wird und gut läuft. Wir merken auch im Vorbereiten, wir können das Beste wollen. Wir können uns so gut wie möglich vorbereiten, Aber wird unser Dienst auch so ankommen bei den Gästen? Aus der Politik wissen wir, wenn jemand sich nicht so verhält, wie seine Wähler es erwarten, dann kann die Stimmung ganz schnell umschlagen. Umschlag gegen die Person oder gegen die Partei, für die derjenige steht. Meinungsumfragen zeigen das ja ganz schnell sehr deutlich. Es gibt auch immer wieder Beispiele aus der Kirchengeschichte dafür, dass sich so etwas auch in der Gemeinde entwickeln kann. Angefangen von den Erfahrungen, die der Apostel Paulus selber in Korinth gemacht hat. Etliche dort lehnten ihn auch rundheraus ab. Der kann nicht richtig reden, der predigt nicht ordentlich, der ist nicht nach unserem Geschmack. In der Reformationszeit, einige Jahrhunderte nach Paulus, hatte Martin Luther einen schweren Stand, als er versuchte, dem Evangelium wieder Geltung zu verschaffen, in einer Kirche, die sich sehr weit davon entfernt hatte. Immer wieder haben Mitarbeiter Gottes erlebt, dass ihnen der Wind ins Gesicht stand, obwohl sie das Beste wollten mit ihrem Dienst. Und weil das so ist und weil das auch Paulus eigenen Erfahrungen entsprach, darum unterstreicht er hier, dass unser Dienst, unser Tun vom Gebet umschlossen und begleitet sein muss. Angesichts all der Unwägbarkeiten in Jerusalem bei dieser Reise bittet Paulus die Gemeinde mit Nachdruck: Ich fordere euch auf, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, mich in meinem Kampf zu unterstützen, indem ihr zu Gott für mich betet. Betet für mich, dass ich bewahrt bleibe und dass mein Dienst segensreich ankommt. Wir sind eingeladen als Gemeinde, dasselbe zu tun, für die Durchführung von Glaubenskurs vertikal zu beten. Für unsere Gäste, die kommen werden, und für die Mitarbeiter, die sich Woche für Woche dann treffen werden. Wir sind eingeladen, auch das hörten wir von den Ansagen schon, auch für das Frauenfrühstück mit zu beten, das am Ende dieses Monats wieder sein wird. Paulus bittet die Christen hier in Rom, worum? Dass sie mal an ihn denken? Nein, Paulus erbittet hier kein förmliches Gelegenheitsgebet. Er sagt, ihr Christen in Rom, kämpft, ringt im Gebet mit an der Aufgabe, in die Gott mich hineingestellt hat. Eine andere Gemeinde fordert er einmal auf, betet für uns, dass Gott uns eine Tür für sein Wort öffnet, für die Botschaft von der Rettung durch Christus. Und wieder an einer anderen Stelle bittet er, betet für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich das Geheimnis seiner Botschaft weitersage. Was hilft es, wenn wir Menschen mit Worten erschlagen, wenn ihr Herz nicht erreicht wird und verschlossen bleibt? Betet für mich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt. Soll sein Dienst Segen tragen, Frucht tragen, dann geht es nur, wenn er von betenden Menschen begleitet wird. Betet darum, dass Gott den Mitarbeitern die Worte und die Ausstrahlung schenkt, die die Gäste des Glaubenskurses oder auch des Frauenfrühstücks ansprechen und erreichen. Paulus legt sehr großen Wert hier in diesem Abschnitt darauf, dass sein Dienst im Gebet begleitet wird. Wieso? Weil er damit rechnet, dass es Mächte gibt, die verhindern wollen, dass das Evangelium bei Menschen ankommt, segensreiche Spuren hinterlässt. Anders ausgedrückt, der Teufel hat kein Interesse daran, dass die Botschaft von Jesus Kreise zieht, dass er bekannt wird, dass Menschen ihm ihr Leben anvertrauen, dass sie den Segen Gottes erfahren. Das versucht der Teufel auf alle Wege, die ihm zur Verfügung stehen, zu verhindern. Und am allerwirkungsvollsten gelingt ihm das, wenn er die Mitarbeiter, die in der vordersten Reihe stehen, lahmlegen kann. Lahmlegen kann durch Entmutigung, durch Enttäuschung, durch zersetzende Kritik, die auch aus den eigenen Reihen kommen kann. Und was dergleichen mehr ist, um Menschen die Motivation zu entziehen. Niemand ist so stark, dass er Gegenwind, negativen Gegenwind auf Dauer durchstehen kann. Und darum schreibt der Apostel Paulus hier, betet für mich. Und mehr als das, kämpft für mich im Gebet, dass ich bewahrt werde. Bist du dabei, für den Glaubenskurs, für das Frauenfrühstück zu beten? Nicht nur, wenn wir hier zum Beispiel das Team für das Frauenfrühstück für sie beten, einmal im Gottesdienst. Bist du dabei, in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, diese Aufgabe zu unterstützen, indem du mit im Gebet darum kämpfst? Dass es im Segen Gottes geschieht, dass Frucht wächst, so wie wir das vorhin gehört haben, wie Gott im letzten Jahr Frucht geschenkt hat. Und damit verbindet sich noch ein weiterer Aspekt, warum Paulus so nachdrücklich zum Gebet auffordert. Eine positive Wirkung wird der Dienst nur dann entfalten, wenn der Geist Gottes selbst Herzen berührt, Türen öffnet. Nur dann wird Frucht wachsen. Wir können rein menschlich das Beste wollen und es noch so gut vorbereiten. Und Paulus hatte ja für die Gemeinde in Jerusalem Positives im Sinn. Und trotzdem können wir scheitern. Die Gemeinde in Ephesus bittet Paulus, betet für mich, bittet zu Gott, mir die richtigen Worte zu geben. Und dabei geht es ihm nicht um eine perfekte, ausgefeilte Redegabe, sondern es geht ihm genau darum, dass der lebendige Gott diese gesprochenen Worte mit Kraft und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Denn nur dann werden die Leute spüren, da redet nicht irgendein Mensch irgendwelche Weisheiten, die er sich so angesammelt hat, sondern in diesen Worten spricht der lebendige Gott zu mir in mein Leben hinein. Und darum, sagt Paulus, betet darum, dass mein Dienst willkommen ist und zum Segen wird. Vielleicht kennen einige den Ausspruch von Charles Haddon Spurgeon, einem bekannten oder vielleicht dem bekanntesten Prediger in London im 19. Jahrhundert. Seinen Ausspruch über die Heizung in seiner Gemeinde. In seiner Gemeinde spielte das Beten eine ganz wesentliche Rolle. Sonntag für Sonntag bekehrten sich in seinen Gottesdiensten Menschen. Und bei einer Gelegenheit fragte ein Besucher mal, worauf Spurgeon diesen erstaunlichen Segen eigentlich zurückführt. Spurgeon antwortete nicht, sondern nahm den Besucher bei der Hand und führte ihn zu einem Raum in ihrem Gemeindezentrum. Und bevor sie er diesen Raum öffnete, sagte: Das ist unsere Heizung hier. Dann öffnete Spurgeon die Tür und der erstaunte Besucher sah nicht einen Heizkessel, sondern er sah viele Menschen auf den Knien, die dort waren und beteten, während der Gottesdienst in einem anderen Stockwerk stattfand. Und dazu Spurgeons sinngemäße Antwort: Diese Menschen hier sind es, die dort oben im Gottesdienst für die richtige geistliche Temperatur sorgen. Und damit ist die Frage, wie arbeitet bei uns in der Gemeinde die Heizung? Und gemeint ist weniger die Frage, wie fühle ich mich hier sonntags morgens? Bleibende Frucht bringt unsere Arbeit, wenn sie vom Gebet umschlossen und begleitet wird. Natürlich ist Beten nicht alles. Motivierte Mitarbeiter, engagiertes mit Anpacken, Mittun gehört dazu. Aber ohne die Heizung laufen unsere Aktivitäten Gefahr, ins Leere zu gehen. Jesus hat seinen Jüngern diesen Sachverhalt ganz einfach an einem Bild klargemacht, warum das so ist. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Beten ist nichts anderes, als in dieser Weise mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Die Herausforderungen sind groß, wenn wir Menschen in unserer Zeit erreichen wollen. Und diese Erwartung, diese Hoffnung verbindet sich ja mit unserem Dienst. Lasst uns dafür beten, dass Gott viel Gnade gibt, damit sein Segen ankommt und wohl aufgenommen wird im Leben der Menschen, mit denen er uns in Verbindung bringt. Amen.